Ich will euch einfach mal so in den letzten zwei Wochen, wo ich das so bewegt habe, ne, man weiß ja, okay, am 20. Das ist jetzt heute, ist die Predigt, und ich habe das jetzt schon ein bisschen länger hin und her bewegt. Haben sie gesagt, Herr, was hast du, was hast du auf dem Herzen, was ist dran, was möchtest du mir zeigen, was möchtest du den Brüdern und Schwestern zeigen, was ist es? Und der Herr hat mir jetzt über die letzten zwei, drei Wochen, immer wieder ziemlich viele Sachen gezeigt, und teilweise war es total erstaunlich, teilweise fand ich sehr berührend. Und ich denke, wir fangen an, bevor ich jetzt das Thema gleich schon verrate, ich denke, wir fangen an und gucken uns mal eine ganz bekannte Bibelstelle an. Und zwar das ist in Matthäus 18, die Verse 1 bis 5. Die kennt ihr bestimmt alle, die ist... haben wir auch bestimmt schon 137 Mal gehabt. Wir lesen da einfach mal vor. Ich fange mal an. In jener Stunde traten die Jünger zu Jesu und sprachen: Wer ist denn der Größte im Reich der Himmel? Und als Jesus ein Kindlein herzugerufen hatte, stellte er es in ihre Mitte und sprach: Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Darum, wer irgend sich selbst erniedrigen wird wie diese Kinder, dieser ist der Größte im Reich der Himmel. Und wer irgendein solches Kindlein aufnehmen wird in meinem Namen, nimmt mich auf. Was war hier die Situation? Gucken wir uns das doch mal an. Da sind die Jünger mit Jesus zusammen und stellen ihm eine Frage. Die war damals total aktuell. Und ich wage zu behaupten, dass die auch teilweise heute noch ganz schön aktuell ist. Wer ist denn hier eigentlich der Größte? Wer ist denn hier eigentlich der Schnellste? Wer hat denn hier die meiste Asche in der Hosentasche? Oder Geld, anders formuliert. Wer hat denn hier eigentlich mal das dickste Auto? Wer wird denn hier eigentlich mal Fußball-Weltmeister? Ja, okay, das ist ganz einfach, das wären wir, aber ich... blende das jetzt nochmal aus, das können wir ganz leicht beantworten. Nein, Spaß. Aber das sind doch die typischen Fragen, deswegen glaube ich, ist es auch ganz wichtig, dass wir die Kinder hier mit bei uns haben, weil ich glaube, die Art der Fragen, die ist inhaltlich ein bisschen unterschiedlich, aber es sind in der Schule und im Kindergarten und auch im Studium bei den größeren Kindern, ich bin ja auch ein größeres Kind, sind die Fragen doch irgendwie alle inhaltlich ein bisschen ähnlich. Wer hat denn hier die beste Note geschrieben? Wer hat den Ball am weitesten geworfen? Wer ist am schnellsten gelaufen? Wer hat das tollste Handy? Man kann das jetzt ziemlich lange, lange, lange weitermachen. Wer hat die tollsten Schuhe? Benjamin hat auch neue Schuhe, die haben wir ihm gerade vorgestern gekauft. Ist er ganz stolz. Und um jetzt wieder auf das Thema zurückzukommen, Wer ist denn hier der Größte? Fragen sich die Jünger. Oder fragen sich die Jünger untereinander. Sie werden sich ja vermutlich schon untereinander beraten haben, vermute ich jetzt einfach mal. Und dann haben sie das Jesus gefragt, weil sie vermutlich selbst nicht zu dem Punkt gekommen sind, zu sagen, wir glauben, so ist das. Ich weiß nicht, ob sie sich nicht einigen konnten oder ob das jetzt einfach dann mal einer gesagt hat, komm, wir fragen mal den Meister, aber sie haben Jesus gefragt. Sie haben das auch noch ganz schön und fromm verpackt. Sie haben nicht gefragt, Meister, sag uns mal hier, wer hat, welche Scuderia in Rom stellt den schnellsten Eselskarren her? Sondern sie haben gesagt, Meister, sag uns mal, wer ist im Himmelreich der Größte? Das ist schon so ein bisschen, ne, aber effektiv geht's doch eigentlich um genau diese Sache. Und ich finde das sehr interessant, wie Jesus dann auch auf die Frage eingeht. Was macht er denn? Effektiv als Antwort ruft er ein Kind und stellt das da in die Mitte. Ich vermute, das hat auch ein bisschen gedauert. Ne? Also die waren da ja zusammen, dann sagt Jesus, ruft ein Kind, das dauert ein bisschen, bis das kommt, ne? Dann stellt er das in die Mitte. Und dann stehen da mindestens mal 13 Männer in einem Kreis und ein kleines Kind in der Mitte. Alle sind total gespannt und sagen, was macht er denn jetzt? Was wird er uns jetzt sagen? Da kann man so die sprichwörtliche Stecknadel fallen hören. ich vermute, auf dem Sandboden hat man sie nicht wirklich gehört, aber so ungefähr stelle ich mir das vor. Ja, und dann lässt Jesus die Bombe platzen. Ich sag mal Schocktherapie. Weil er sagt nicht, ich erkläre euch das jetzt mal und ne, so ungefähr, sondern er sagt, wahrlich, wenn ihr nicht umkehrt, das ist schon überall, wo dieses wahrlich davor steht, ist es sowieso gleich noch viel, viel schlimmer für denjenigen, der das liest oder derjenige, der sich vorstellt in dieser Situation, weil das betont das ja nochmal. Aber was sagt Jesus denn? Er sagt, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, da kommt ja noch mehr, so könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Das ist von der, jetzt mal mit meiner Interpretation und meinem Verständnis, ja, die Schocktherapie für Leute, ihr seid komplett auf dem Holzweg. Die Art und Weise, wie ihr denkt und was ihr mich hier fragt, ist 180 Grad daneben. Das heißt ja, wenn ihr nicht umkehrt, also sprich umkehren heißt ja, ne, ich drehe mich mal um 180 Grad, andere Richtung. Ich bin in die Sackgasse reingefahren, es geht nur in die andere Richtung wieder raus. Sagt nicht, ihr seid ein bisschen daneben, ne, aber nah dran, ist schon ganz warm, ja, aber nur ein bisschen daneben, ne, da drüben ist der Topf beim Topfschlagen, sondern sagt, wahrlich, wahrlich, wenn ihr nicht umkehrt. Und dann kommt noch mehr. Ich finde das schon, ich glaube, das zeigt, dass es irgendwie hier sehr wichtig ist, auf das zu schauen, was Jesus eigentlich sagen möchte. Und ich glaube, das ist teilweise bei den Jüngern damals aktuell gewesen und ich glaube, das ist auch heute bei uns sehr aktuell. Weil Jesus sagt ja, dass, wenn ich das mal andersrum formuliere, das Thema ist für uns nichts Neues und ich vermute, wie gesagt, das war auch damals nichts Neues. Und die Antwort von Jesus zeigt mir so ein bisschen, dass diese Art der Frage oder dieses Thema doch irgendwie recht typisch ist für uns Erwachsene. Und das Bild, was er benutzt gerade mit dem Kind, zeigt das ja gerade auf, dass er sagt, Leute, ihr Erwachsenen müsst euch mal komplett lösen und ihr müsst mal schauen, wie das hier mit dem Kind aussieht. Wir, ja, ich sag mal, kennen das vermutlich aus dem täglichen Leben. Da ist es sehr davon geprägt, der Größte sein zu wollen, vorne dran sein zu wollen. Ja, der Erste sein zu wollen, der ein Patent anmeldet. Der Erste sein zu wollen, der ein Produkt auf den Markt bringt. Der zu sein, der das meiste Geld verdient oder den meisten Umsatz macht. Oder was auch immer. Und dieser Überlegenheitsaspekt. Jesus sagt uns aber hier, dass das eigentlich die verkehrte Perspektive ist. Und zwar die 180 Grad falsche Richtung. Genau die andere Richtung. Und ich glaube, dieses Bedürfnis nach Größe, dieses Bedürfnis nach vorne dran sein, das ist irgendwie so ein urmenschliches Bedürfnis. Das ist irgendwie in jedem von uns drin. Mir geht es jetzt gar nicht darum, dieses Bedürfnis an sich zu verteufeln und das irgendwie zu sagen, das ist ganz böse, das müssen wir ablegen. Das ist gar nicht der Punkt. Aber ich glaube, dass dieses Bedürfnis, und ich denke, das gucken wir uns auch gleich nochmal in der Bibel an. Dieses Bedürfnis, das wird seit Anbeginn der Zeit vom Teufel dazu benutzt, um Menschen in die Irre zu führen. Und um Beziehungen kaputt zu machen, angefangen mit der Beziehung zu Gott, aber auch bei den Menschen untereinander. Schauen wir uns das einfach mal an. Erstes Buch Mose 3, Vers 5. Da geht es um die Situation, dass die Schlange im Garten mit der Eva spricht. Und was sagt denn die Schlange da? Erster Mose 3, Vers 5. Das ist genau der richtige Vers. Was sagt die Schlange? Sondern Gott weiß, also die Schlange versucht gerade der Eva das zu verkaufen, dass das ja gar nicht so schlimm ist mit dem Apfel, ne? Und sollte Gott doch gesagt haben, das sollst du gar nicht. Das war der erste Ansatz, der erste Hebel. Und jetzt kommt der zweite Hebel, mit dem die Schlange nachsetzt. Und da was bei der Eva adressiert, was ja irgendwie vorhanden zu sein scheint. Was sagt die Schlange? Die Schlange sagt, Gott weiß, dass an welchem Tag ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr werdet sein wie Gott. Ihr werdet ganz vorne dran sein. Ihr werdet total toll sein. Ihr werdet die Besten sein. Ihr werdet so sein wie Gott. Da ist keiner mehr, der größer ist. Da ist keiner mehr, der weiter vorne ist. Keiner mehr, der stärker ist, der weiser ist, der mehr Bescheid weiß, der toller ist. Ich bin hier der Größte. Das adressiert die Schlange da. Gucken wir uns mal eine andere Stelle an. Jesaja 14, die Verse 12 bis 15. Wir lesen sie erst vor. Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte, zur Erde gefällt, Überwältiger der Nationen. Und du sprachst in deinem Herzen, zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über die Sterne Gottes meinen Thron erheben und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will hinauffahren auf Wolkenhöhen, mich gleichmachen dem Höchsten, doch in den Scheol wirst du hinabgestürzt in die tiefste Grube. Was wir da lesen können im Jesaja ist der Eindruck, den der Herr dem Jesaja über den Fall Satans aus dem Himmel geschenkt hat. Und wenn man die Stelle so liest, dann findet man genau das, was die Schlange vorher gemacht hat, mit dem die Schlange vorher adressiert hat und gehebelt hat bei der Eva. Ich finde, genau das finden wir hier auch wieder. Ich will in den Himmel steigen, heißt es hier. Ich will meinen Stuhl über die Sterne Gottes erhöhen. Ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung. Ich will hoch über die Wolken fahren. Ich will gleich sein dem Allerhöchsten. Da bin ich ganz vorne mit dabei. Da bin ich der Dickste im Ring. Was auch immer der Ring jetzt an der Stelle hier ist. Aber da bin ich ganz vorne mit dabei. Und wir wissen jetzt aus der Vergangenheit, die Schlange war schon recht erfolgreich bei der Eva. Und das hat irgendwie ganz schön gefruchtet. Aber genau diese Haltung, und darum geht es mir eigentlich, genau diese Haltung oder dieses Ich will der Größte sein. Ich glaube, das ist sehr schädlich für Beziehungen. Das ist sehr schädlich für die Beziehung zu Gott und das ist sehr schädlich für die Beziehung untereinander. Und ich glaube, genau deshalb stellt in der Situation, wo die Jünger fragen, Meister, wer ist denn der Größte eigentlich im Himmelreich? Sag uns das doch mal. Wir fragen uns das schon ganz lange. Da adressiert Jesus das so, wie er es adressiert. Und sagt, Freunde, Brüder, völlig daneben. Wenn ihr nicht umkehrt, 180 Grad Denkweise ändern und werdet wie die Kinder, dann könnt ihr nicht in den Himmel kommen. Und ich möchte noch mal ein bisschen auf den zweiten Aspekt eingehen. Also das erste, glaube ich, das kann man sich allein an diesen zwei Beispielen, glaube ich, schon recht gut herleiten, dass es um diese Haltung geht, also um dieses Ich bin hier der Größte. Weil ich glaube, darum ging es eigentlich bei den Jüngern auch so ein bisschen. Die haben sich gefragt, wer von uns hier ist denn nachher der Dickste im Himmel bei dir? Also, was müssen wir denn tun? Auch wieder, da ist wieder dieses Aktionismus-Thema dabei. Ich kann das ja tun, ich muss das verdienen oder ich kann irgendwas Besonderes leisten. Und Jesus sagt aber, nee, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Und ja, da ist natürlich die Frage, ja, wie sind sie denn, die Kinder? Was heißt das denn, wenn wir werden sollen wie die Kinder? Und ja gut, ich kann da jetzt so ein bisschen aus 15 Monaten persönlicher Erfahrung ein bisschen beitragen. Eine sehr spannende, eine sehr tolle Zeit. Und der Herr hat mir das Thema aufs Herz gegeben und ich habe die letzten zwei, drei Wochen unglaublich viele, viele Aspekte kennengelernt am Benjamin, die ich glaube, dass der Herr Jesus die hier eigentlich anspricht. Und die für uns als Erwachsene sehr wichtig sind. Weil wir sind schon älter, wir sind in vielen, vielen komplizierten Situationen drin und manchmal ist das sehr schwer, da können wir gar nicht so sein wie die Kinder. Aber ich glaube, es ist wichtig für uns, dass wir diesen Fokus oder diesen Anspruch eigentlich nicht verlieren und vor allem im Herzen nicht verlieren. Weil ich glaube, das ist der essentielle Punkt. Wie ist es denn jetzt so mit den Kindern? Also aus meiner Sicht, Kinder haben ein unendliches Vertrauen. Wir waren die letzten zwei Wochen recht viel, wenn wir mal nicht krank waren, da waren wir auch teilweise sehr viel krank, waren wir im Garten. Wir haben dann eine kleine große Baustelle im Garten. Wir pflastern bei uns eine Ecke im Garten. Da haben wir schon vor fast einem Jahr ein großes Loch mit dem Bagger ausgehoben. Haben jetzt die letzte Woche 14 Tonnen Schotter gekriegt, schön vors Haus, abgekippt mit dem Kipper und das musste halt alles hinter. Das musste dann nicht nur ins Loch rein, sondern das musste auch verdichtet werden mit einer Rüttelplatte. Und also wenn einer mittendrin statt nur dabei war, dann war es unser kleiner Großer oder großer Kleiner. Und wenn wir da im Garten sind, da war wie gesagt dieses Loch gewesen, das ist so fast einen halben Meter tief gewesen. Das Größte war es, in diesem Loch zu sein und da irgendwie rumzupuddeln im Schmutz. Aber so eine Stufe, ein halber Meter, für jemanden, der jetzt selbst nur so eine halbe Portion ist, ne, also der halbe Meter würde mir dann vermutlich so maßstabsgerecht so bis da gehen, das ist schon eine große Höhe. Und zwar runter und rauf. Und das ist nicht so einfach. Und ich fand das wirklich, man hat ja schon Geschichten gehört und ich glaube, wir hatten das Thema auch schon mal nur mit einem Mauervergleich mit einem Kind, aber ich fand das wirklich unglaublich, also es hat wirklich auch mein Herz berührt, das zu sehen, das Vertrauen, was die Kinder da haben in die Eltern. Da steht der kleine Mann, steht da am Rand, guckt da runter, weiß genau, da komme ich nicht runter. Guckt er, dann macht er auf sich aufmerksam, dann guckt er, wo ist der Papa, macht er, der Papa ist noch 10 Meter entfernt, sieht das schon, beschleunigt schon den Gang dahin, weil das Vertrauen so groß ist, dass der kleine Mann sagt, ich habe jetzt das dem Papa schon gesagt, dass ich hier ein Problem habe, ich komme da gar nicht runter, aber ich muss da runter, ist ganz wichtig, dass ich da jetzt runterkomme, ich habe das adressiert, der Papa wird sich drum kümmern und ich mache jetzt den ersten Schritt. Und der Papa wird mir helfen. Ob der Papa noch 10 Meter entfernt ist oder jetzt gerade schon den ersten Meter überbrückt hat, jetzt ist er nur noch 9 Meter entfernt, das steht überhaupt nicht zur Debatte. Fuß vorgestreckt, erster Schritt gemacht, der Papa weiß das natürlich schon, weil er ist beim ersten Mal, hat er schon einen großen hohen Puls und Blutdruck bekommen und hat sich entsprechend schnell in Bewegung gesetzt und hat geholfen, dass wir da nicht runterfallen. Und das geht vice versa genauso. Also auch wenn wir da hoch wollen, da stehen wir da unten drin. Die Erde geht bis hier. Der Kleine macht einen Schritt nach vorne. Er guckt, wo ist die Mama oder wo ist der Papa. Da macht er einen Schritt bis da. Die Erde geht bis hier. Und wenn man ihm nicht hilft, dann fällt er auf die Nase. Und das Interessante ist, das versteht er nicht mal. Sondern der ist völlig, ich finde das wirklich faszinierend, der ist völlig furchtlos an der Stelle. Er sagt in seinem kindlichen Verständnis, ich habe das bei meinem Papa adressiert. Mein Papa ist der Beste. Meine Mama ist die Beste. Ich habe das adressiert, die werden sich da jetzt drum kümmern. Und ich muss mir um nichts Gedanken machen. Schritt nach vorne, gehen, läuft. Ich finde, das ist Vertrauen. Und das ist, also ich fand das wirklich unglaublich, das einfach zu sehen. Und ich fand, das ist ein großes Beispiel und ich glaube, das ist etwas, da tun wir uns als Erwachsene manchmal schwer mit dem Vertrauen. Weil ich glaube manchmal sind wir schon schnell entmutigt, da stehen wir vor einer Situation, dann wägen wir erstmal ab, da sagen wir, ja, was soll ich denn jetzt hier machen, so kompliziert ist das alles. Ja, soll ich das so machen? Oh, und was wird dann passieren? Herr, sag mir doch, was dann passieren wird, damit ich weiß, wie ich das machen soll. Und der Herr denkt sich, vermutlich, das ist natürlich nur bei mir so, das ist auch etwas, was mir der Herr in dem Kontext gezeigt hat. Der Herr sagt uns, wie wir uns verhalten sollen. Er sagt uns nicht, was passieren wird, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen. Er sagt uns aber in seinem Wort, wie wir uns verhalten sollen, was wir tun sollen. Und wenn wir das tun, dann können wir auch darauf vertrauen, dass er sich darum kümmert. Und ich finde, das ist so ein super Beispiel in dem Aspekt, das ist wie mit dem Benjamin im Garten. Er sagt, ich muss mich nicht darum kümmern, was da jetzt passieren wird, ich muss das nur adressieren, das ist mein Verhalten, ich muss das bei den Eltern adressieren, mein Papa, der ist der Größte, der hilft mir bei allem, da adressiere ich das Thema, sag hier, ich muss da jetzt runter, das geht so nicht, aber ich vertraue da drauf, Fuß vorne weggestreckt, Schritt gemacht, zack, lol, siehst du, hat doch geklappt. Und ja, es hat auch geklappt. Es ist, ich finde das wirklich, das ist ein wahnsinnig biblisches Beispiel in dem Kontext. Und ich glaube, das ist für uns als Erwachsene sehr wichtig, dass wir im Herzen genauso sind und dem Vater vertrauen. Ein zweiter Punkt ist mir jetzt auch in diesen letzten 2-3 Wochen aufgefallen, wie ausdauernd Kinder eigentlich sind. Wir denken immer als Erwachsene, boah, die können nicht mal 2 Stunden im Gottesdienst stillsitzen, ne? Ist überhaupt nicht ausdauernd, ne? Ist total anstrengend, ne? Uff, jetzt wollen wir in den Zoo gehen, wir sind noch nicht mal da und die haben schon wieder Hunger. Ja? Man war ja selber mal Kind und weiß, wie schlimm das ist, wenn man Hunger hat. Das meine ich aber jetzt gar nicht. Aber Kinder sind eigentlich unglaublich ausdauernd. Wir waren da draußen im Garten, die Ecke pflastern, beziehungsweise den Schotter verladen. Es war kalt, es war ziemlich kalt. Es hat geregnet, es war eisig und wie hat die Sabrina das so schön gesagt, die einzigen Male, wo ich den Kleinen gesehen habe, war morgens beim Anziehen, mittags beim Essen und abends beim ins Bett bringen. Die restliche Zeit war der draußen, den ganzen Tag. Und das hat den nicht interessiert, dass das kalt ist. Er war natürlich eingepackt wie so ein Michelin-Männchen, also er konnte, wenn er hingefallen war, sich teilweise selbst gar nicht mehr hinstellen, weil das einfach so eine runde Form war, dass das gar nicht mehr ging. Aber der war ausdauernd dabei. Er hat sich die Nase, er ist im Schotterberg hingefallen, hat den Schotter geküsst, sich die Nase aufgekratzt, die Backen aufgekratzt. Das hat den nicht interessiert. Es ging nur darum, dabei zu sein. Und da war eine Ausdauer da. Mich hat das wirklich berührt, das zu sehen. Diese Ausdauer. Für diese Sache, da dabei sein zu wollen. Das war das Größte. Und da hat nichts anderes, das hat mich nicht interessiert. Ach, Hunger. Pff. Ja, jetzt gehen die alle rein essen. Okay, ja, dann nehme ich mit, dann esse ich jetzt auch was. Yay, endlich gehen wir wieder raus. Da bin ich wieder beim Papa und bei den anderen Helfern dabei und kann da wieder im Matsch rumspielen. Ich fand das auch ein Riesenbeispiel, weil ja, ich glaube, wir Erwachsenen, jetzt gucke ich als allererstes wieder auf mich, glaube, ich bin manchmal gar nicht so ausdauernd. Ich finde das schon nervig, wenn ich abends was bei Amazon bestellt habe und das am nächsten Tag nicht kommt. Geht natürlich nur mir so. Also 2 Tage halte ich, das war jetzt ein bisschen überspitzt, 2 Tage halte ich normalerweise gut aus, aber dann gucke ich schon mal Sendungsverfolgung und sage, wo ist denn das Ding jetzt hier eigentlich? Aber ich finde, das ist eigentlich ein gutes Beispiel. Wir sind irgendwie nicht so, also ich persönlich, ich bin manchmal gar nicht so ausdauernd. Aber wenn ich das vergleiche mit dem kleinen Krümel, der dann den ganzen Tag draußen ist, ich glaube, ich bin manchmal nicht so ausdauernd. Ich glaube, da kann ich noch viel lernen von meinem eigenen kleinen Sohnemann. Was einem dann auch auffällt in dem Kontext ist, ja, dann passiert das halt manchmal, da muss man dann doch irgendwie arbeiten gehen, um die Brötchen zu verdienen oder Geld für die Brötchen zu verdienen. Und dann kommt man von der Arbeit nach Hause. Und das Erste, was passiert, ist, der kleine Mann freut sich wie ein Schneekönig. Man macht die Tür auf, der kommt einem entgegengelaufen, fuchtelt mit den Armen rum. Und dann muss er erstmal beim Papa sein. Oder bei der Mama jetzt andersrum. Und dann fängt er an zu erzählen in seiner Babysprache. Mal bla 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 bla. Und das geht manchmal eine halbe Stunde lang. Da ist er einfach am Erzählen. Und da sprudelt das raus, was er den ganzen Tag gemacht hat. Wie es ihm dabei ging, was er Tolles Neues gesehen hat, dass er mit der Mama draußen im Garten war, dass er einkaufen war und was alles so den ganzen Tag über passiert ist. Man versteht da als Elternteil, als Papa, ich verstehe da recht wenig. Da kommt manchmal Daddy, da weiß ich, das bin ich. Ja, und dann gibt es noch 2, 3 andere Worte, das funktioniert ganz gut, aber der Rest ist irgendwie nur blub, 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 blub. Aber es sprudelt aus diesem Kinderherz, aus dieser Kinderseele sprudelt es heraus. Wer hat Kinder und kennt das? Ich frage jetzt mal. Man kommt nach Hause und ja, das kann jetzt mittlerweile auch, wenn die größer sind, kommen die nach Hause und man ist zu Hause. Und ich glaube, das ist auch an der Stelle wieder nur biblisch. Das fällt uns aber manchmal gar nicht auf. Gucken wir mal in den Römer 8, 15. Ist auch eine ganz bekannte Stelle. Römer 8, Vers 15. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wiederum zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, in welchem wir rufen, Abba, Vater. Der Geist selbst zeugt mit unserem Geiste, dass wir Kinder Gottes sind. Und auch wenn der Kontext hier ein bisschen anders ist, glaube ich aber, dass es effektiv auch genau hier an der Stelle um diesen Punkt geht. Wenn wir Kinder sind, wenn wir Kinder Gottes sind, dann sprudelt das aus unserem Herzen heraus. Durch diesen Heiligen Geist, durch den Heiligen Geist an der Stelle, der uns diesen mit dem Geist der Sohnschaft an der Stelle gegeben ist. Und manchmal, da ertappe ich mich dann so selbst den Tag über, da, wenn ich das jetzt so betrachte, glaube ich, da sprudelt es manchmal nicht ganz so stark. Wenn ich das jetzt so vergleiche, wie das ist, wenn ich jetzt den Kleinen eine längere Zeit nicht gesehen habe. Oder allein das Thema jetzt eben, es war vielleicht 20 Minuten da hinten drin. Und da ist da eine ganz andere, da ist eine Riesenfreude da und da kommt das einfach, da kann man das nicht zurückhalten. Ich glaube, da kann ich auch noch vieles lernen. Und wenn wir beim Lernen sind, bei Kindern ist das so, die müssen und wollen ganz viel lernen. Zum einen müssen sie es einfach lernen, weil sie wirklich das noch nicht so gut können. Das fängt mit den ganz banalsten Sachen an, wie Essen, Trinken. Ich habe eine Gabel, nein, die piekse ich mir nicht ins Auge, sondern da auf die Wurst drauf. Das machen wir jetzt auch schon seit längerem. Das klappt ganz gut. Aber das, auf was ich eigentlich heraus will, ist auch sind unglaublich für mich berührende Momente, wo ich solche biblischen Themen und biblischen Prinzipien in dieser Beziehung mit dem Benjamin sehen kann den Tag über. Wir haben hinten den ganzen Schotter da reingekippt, haben das alles abgerüttelt, das ist jetzt schön verdichtet, da kommt jetzt noch ein bisschen Split drauf und dann kommen die Pflastersteine drauf und dann ist die Ecke, das sind fast so 20 Quadratmeter, dann ist das nachher schön befestigt. Und hinter die Ecke, da haben wir zu den Grenzen, zur Grenze zu den Nachbarn, da ist ein Zaun und eine Hecke. Und weil das einfach nicht so schön aussieht und weil wir quasi an die Seiten von dieser gepflasterten Ecke, da wollen wir Bänke hinstellen, dass man sich da auch schön hinsetzen kann. Da sitzt man irgendwie so in der Ecke, in dieser Hecke da drin. Und da wird man, ne, also da sitzt man so auf einem Blatt mit den ganzen Tieren, die da so in der Hecke drin sitzen. Und die freuen sich dann immer und die sagen, juhu, Essen ist da. Toll, dass ihr da seid. Und da haben wir gesagt, das machen wir ein bisschen anders. Da machen wir so eine Holzpalisade hin, also so diese Holzwandelemente mit Pfosten. Da braucht man so Bodenhülsen, die muss man in den Boden hauen mit dem Vorschlaghammer. Dann kommen da Pfosten rein und da werden diese Wandelemente dann da befestigt und eingehängt. Das haben wir auf so einer Strecke von, ja, es sind so fast 5 Meter, haben wir das gemacht. Und ich habe das quasi mehr oder weniger alleine gemacht. Die Sabrina war mit dem Kleinen draußen, hat so ein bisschen auf den Kleinen aufgepasst, weil der wollte natürlich dann auch wieder unbedingt draußen sein und gucken, was der Papa da macht, den ganzen Tag lang. Und ja, das fängt halt so an. Ich habe diese Erdhülsen da in den Boden gehauen mit dem Vorschlaghammer. Das macht ja einen Irrsinnslärm, wenn man da draufhaut. Ich habe am Anfang noch gesagt, Sabrina, nimm mal den Kleinen, geht mal ein bisschen weiter weg, weil das ist so laut. Wir sagen, nichts, das hat uns nicht gejuckt, dass das laut ist. Wir hätten uns am liebsten draufgesetzt und hätten zugeguckt, wie das funktioniert. Das hat mich schon wirklich, wirklich überrascht. Aber das, was ich dann wirklich faszinierend fand, war, wenn man diese Erdspieße gesetzt hat, da kommen die Pfosten rein, dann muss man durchbohren, dann werden die verschraubt, also da kommen richtige so fingerdicke Bolzen durch, da braucht man Ratsche dafür, Schraubenschlüssel und ähnliches. Und da hat mir der Kleine zugeguckt, wie ich so die ersten 2, 3 Pfosten gesetzt habe, dann habe ich das erste Wandelement da eingesetzt, habe das alles noch angezogen und verschraubt und ab da waren wir nicht mehr zu halten und er hat sich dann bei mir aus dem Ratschekasten, ich habe so einen wirklich großen Ratschenkoffer, da sind drei, vier verschiedene Größen drin, das fängt von wirklich so einer ganz kleinen Ratsche an bis so eine richtig große, da hat man so große Nüsse dabei, wo man Schrauben damit anziehen kann, also Muttern und Bolzen, hat er sich irgendwann die kleinste organisiert, das ist so genau die Kindergröße, die ist so groß. Und ich habe ihm dann keinen Aufsatz vorne drauf gemacht, weil das Ding war schon schwer genug. Und dann ist er da draußen die restliche Zeit, die ich gebraucht habe, mit dieser Ratsche rum und hat an dem Zaun und an diesen Pfosten und an diesen Wandelementen hat da, ich sage jetzt mal, virtuelle Schrauben angezogen. Ja, er konnte die ja gar nicht überhaupt drauf machen. Es war einfach nur, wir sind an den Zaun gegangen und haben dann mit aus dem Handgelenk heraus Schrauben angezogen. Wie der Papa. Das fand ich, da habe ich auch gedacht, stand ich so da und sag so, ja, wie der Papa. Und dann ist mir diese Ironie dieses Satzes an der Stelle da in den Kopf gekommen. Ich habe gedacht, ja, das Größte für den kleinen Mann war, zu lernen, mit diesem Werkzeug zu sein wie der Papa. Und das fängt an, dass ich dieses Werkzeug da brauche. Ja, weil das ist genau das Gleiche, was der Papa hat. Ist halt ein bisschen kleiner, ist die Kindergröße davon, weil die Große, die kann ich nicht wirklich nehmen. Die kriege ich nicht mal richtig vom Boden hoch. Aber da kann ich auch nicht, die ist wirklich so groß, damit geht das nicht wirklich, aber mit der Kleinen geht das super. Und da kann ich 2 Stunden lang an diesem Zaun und kann da Schrauben anziehen, wie der Papa. Und ich konnte das jetzt über die letzten Wochen, ist mir das mehrfach aufgefallen. Das war so mit dem, da draußen im Garten, das war so eins dieser wirklich guten Beispiele. Andere Punkte sind dann, bei uns läuft jeden Tag, so ziemlich jeden Tag, halbe Stunde bis Stunde der Staubsauger. Staubsaugen ist das Größte. Staubsaugen wie die Mama. Den Staubsauger anschalten, da muss das Kabel, das wird rausgezogen, das Kabel muss in die Steckdose, da brauchen wir nochmal Hilfe von den Eltern, weil da kommen wir nicht selber dran. Dann wird der Staubsauger eingeschaltet und dann wird das Haus gestaubsaugt. Dann hat er so einen Kriechtunnel, der wird gestaubsaugt, es werden Schränke gestaubsaugt, Tische gestaubsaugt, es wird alles gestaubsaugt. Und wehe, man macht den Staubsauger aus, weil man sagt, die goldene Kundenkarte von den Stadtwerken reicht mir, ich brauche nicht noch die Platinkarte. Ne? Dann sagt man irgendwann als Eltern, so jetzt reicht's mal, das wird dann recht schnell quittiert. Und man sagt, nein, ich bin noch nicht fertig zu werden wie du. Ich bin noch nicht fertig zu werden wie du. Ich möchte das noch weitermachen, ich möchte das lernen. Ich möchte so werden wie Mama und Papa. Und das ist irgendwie alles, was da im Herzen ist und was da in der Situation, was den Kleinen in der Situation antreibt. Und ja, ich fand das auch an der Stelle wieder bezeichnend für uns, wenn wir sagen, oder wenn wir errettet sind, wenn wir Christen sind und sagen, wir sind kleine Christusse. Ich will ein Nachfolger, ein Nachahmer von Jesus Christus sein. Ich will so werden wie er. Ich will die gleichen Sachen sagen, die gleiche Art und Weise denken. Ich will genauso handeln. Ich will die gleichen Taten machen. Nein, ich will sogar noch größere Taten machen. Das können wir sogar nachlesen. Das ist Johannes 14, 12. Wir müssen uns jetzt nicht vorne anwerfen. Da heißt es, wahrlich, wahrlich, sagt Jesus selbst, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke tun, die ich tue, und er wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Der hat diesen Glaubensaspekt noch mit reingebracht. Das ist die Grundlage für alles. Wenn ich da nicht glaube, dann kann ich auch nicht werden wie er. Aber wenn ich das möchte, das ist ja ein Lernprozess, diese Dinge tun. Ich möchte werden wie mein Vater. Ich möchte werden wie Jesus Christus. Und der Kleine möchte werden wie seine Eltern. Ich finde das unglaublich faszinierend und ein unglaublich starkes Beispiel. Und ich glaube, das sind einige der Themen, einige der Punkte, die Jesus da angesprochen hat in dieser Situation mit den Jüngern. und gesagt hat, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt, wenn ihr eure Denkweise nicht mal komplett ändert, es geht nicht darum, der Dickste zu sein, der Größte, der mit dem meisten Geld auf dem Konto, mit dem größten Auto, mit dem tollsten Vorgarten, mit dem größten Haus, dem größten Wohnzimmer, wenn, das müsst ihr alles, der schnellste Eselskarren damals, das müsst ihr alles beiseite schieben. Da müsst ihr euch abkehren davon. Geht nicht darum, dass es schlecht ist, einen Eselskarren zu haben oder einen, der schnell ist, aber es geht darum, dass es nicht der gute Ansatz ist, zu sagen, ich muss hier überall der Größte sein. Weil das zerstört die Beziehung. Und ich glaube, wir können viel von den Kindern lernen. Wenn ich da abends nach der Arbeit nach Hause komme, da gibt es für mich nichts Schöneres, als zu Hause bei der Familie zu sein und das zu sehen auch, wie er sich freut, dass ich da bin. Und wenn ich mir vorstelle, der Vater im Himmel freut sich auch so, weil wir kommen. Und weil das aus uns heraus sprudelt, da kriegt man so ein bisschen das Gefühl, wie das für den Vater im Himmel eigentlich sein muss. Und welche Freude er daran hat. Und ich glaube, wir sind in all diesen Aspekten sind wir natürlich dazu berufen, das als allererstes bei uns selbst anzuwenden, aber ich glaube, da haben wir als Christen auch eine ganz große Vorbildrolle. Das ist eine ganz große Vorbild und gibt ja diese ganz bekannten Stellen, wo es um das Salz geht und wenn das, ne, ich brauche ein bisschen Salz, um das zu würzen und das funktioniert ganz gut, aber wenn das Salz nicht mehr salzt, was soll ich dann, ne, wie will ich die Suppe dann würzen an der Stelle? Und ich glaube, das ist deckungsgleich an der Stelle. Das ist eine ganz große Vorbild- und Salzrolle, die wir an der Stelle auch mit unseren Familien, egal ob ich jung bin oder ob ich alt bin, ob meine Kinder klein sind, ob sie groß sind, ob ich noch gar keine habe, aber allein diese Herzenseinstellung zu haben, zu sein zu wollen wie ein Kind im Herzen. Heißt nicht, dass ich auch mal erwachsen sein kann und irgendwie arbeiten gehen kann oder mal nicht ausraste, wenn es jetzt im Supermarkt gerade nicht die Schokoflips gibt, wie die ich unbedingt möchte. Das meine ich damit nicht. Sondern im Herzen diese Einstellung zu haben, wie ein Kind zu sein. Ich glaube, das ist eine ganz große, große, große Vorbild- und Segensrolle, die wir auch einnehmen sollten. Und ich glaube, wenn wir das tun, dann wird unsere Beziehung mit dem Vater, mit dem Sohn und auch untereinander besser. Weil Jesus sagt ja schon, da liegt Segen drauf. Und wir haben uns ja die Bibelverse angeschaut und wir haben ja das andere gesehen. Da liegt kein Segen drauf. Das macht Beziehungen kaputt. Das hat im Garten Eden die Beziehung kaputt gemacht zum Vater. Das hat Stress gegeben zwischen Adam und Eva untereinander. Die werden bestimmt mal überlegt haben und gesagt haben, hier sag mal, der Adam, warum hast du mir die blöde Frucht gegeben? Sagt die Eva, ja du hast sie doch gegessen. Und schon geht das Drama los. Das wissen wir ja alle, wie das manchmal einfach so passiert. Das hat die Beziehung zerstört, die an der Stelle oder das hat dazu geführt, dass es Satan an der Stelle wirklich gibt, weil das diese Beziehung an der Stelle kaputt gemacht hat, diese Einstellung. Und ich glaube, das macht untereinander und mit dem Vater auch Beziehungen kaputt, wenn wir nicht werden wie die Kinder. Und ich glaube, deswegen arbeitet Jesus auch so stark auf diese Schocktherapie hin und sagt, völlig falsche Denkweise, ganz anders, umkehren, so werden wie die Kinder, diese Eigenschaften im Herzen haben. Und ich glaube, wenn wir das tun, wenn wir realisieren, dass, wenn wir Kinder Gottes sind, dass dann die Abhängigkeit von Gott, dass das unser Glück ist, dass das Lernen wollen von Jesus und von Gott, dass das unser Glück ist und dass diese Abhängigkeit unser ganzes Leben aufblühen lässt, ich glaube, dann haben wir schon gewonnen, weil das ist der Segen, wo ich glaube, dass der darauf liegt. Und den wir auch erkennen können, den wir im Wort auch erkennen können. Danke, Herr, dass wir von dir abhängig sind. Danke, dass wir von dir so viel lernen können, dass unser Leben aufblüht, wenn wir es erkennen und wenn wir es begreifen, wie abhängig wir von dir eigentlich sind. Danke dir, dass unsere Kinder eine Gabe sind, die von dir kommt, sie ein Geschenk sind für uns, dass wir, selbst wenn wir noch keine Kinder haben, dass du für alle von uns einen Plan hast. Danke, Herr, dass es nicht darum geht, ob ich jung bin oder alt bin, sondern dass du mich berufen hast, Salz zu sein, dass du mich berufen hast, Vorbild zu sein, dass du mich berufen hast in eine Sohn- und Tochterschaftsbeziehung mit dir. Ich danke dir, Herr Jesus, dass wir von den Kindern lernen dürfen und dass wir dieses Beispiel haben, was damals so aktuell war, wie es heute immer noch ist. Danke, dass du uns das Beispiel so gegeben hast, dass wir es heute finden können im Wort, dass wir daraus lernen können und dass wir ja wirklich im Herzen so werden können wie die Kinder. Bitte dich darum, dass du da an uns arbeitest. Fang bei mir an, Herr Jesus. Fang bei mir im Herzen an, dass ich so werde wie die Kinder. Danke, Herr. Amen.